Liebe Festgemeinde, seien Sie ehrlich. Ein bisschen neugierig waren Sie schon, wie wir in den Gottesdiensten mit dem Thema Neugier umgehen werden. Glaube, Liebe, Hoffnung, das sollte für die Kirche ja eine Fingerübung sein, um diese Themen zu behandeln. Aber Neugier? In der Tat, Neugier ist ein Begriff, der irritieren kann. Die Bilder, die uns einfallen, die Beispiele, die uns vor Augen stehen für das, was wir unter Neugier verstehen, passt nicht so richtig in die Kirche. Ein älterer Mensch, der mit seinem Kissen im Fenster liegt, damit er ja nichts in der Nachbarschaft verpasst. Jemand, der beim Friseur von der Regenbogenpresse gar nicht genug kriegen kann, um zu wissen, welcher Adelige sich wieder unadelig benommen hat. Unsere Recherchen im Internet, unsere Zugänge zu den Blogs, all das ist repräsentativ für Neugier. Aber können wir damit so richtig weiterkommen? Und bevor die Jungen sich jetzt zu sehr über die Rentner lustig machen, sind wir Jungen ja nicht besser dran. Ihr Jungen seid nicht besser dran. Was soll diese Gleichzeitigkeit, die wir ständig haben wollen? Noch während des Gottesdienstes schnell mal das Wetter an unserem letzten Urlaubsort zu vergegenwärtigen. Noch mal schnell zu wissen, was die neueste Nachricht ist. Die letzte SMS nicht verpassen zu müssen oder während der Lieder wenigstens doch oder der langen Predigt durchzugeben per SMS. Es gibt hier nur Wort und Musik und selbst beim Abendmahl dosieren Sie die Brötchen relativ knapp. Die Gleichzeitigkeit unserer Welt, die Gleichzeitigkeit unseres Lebens, die Neugier auf alles, ist zwar modern, aber ist sie lebenszuführend und lebensförderlich? Damit haben wir aber das Thema der Neugier noch gar nicht einmal berührt. Denn all das sind Formen von Ersatzleben. All das sind Formen von Neugier, Hoffnung und Interesse, die nicht wahrhaftig unser Leben betreffen, sondern vom eigenen Leben eher ablenken. Es sind Formen der Kompensation von Leben. Und unter Kompensation verstehen wir nicht etwa die zweitbeste Möglichkeit, sondern eine Ersatzlösung, die das Gegenteil von dem bewirkt, was sie eigentlich verspricht. Ein Durstiger in der Wüste, der Salzwasser trinkt, der kompensiert. Und man kann nicht sagen, besser Salzwasser als gar kein Wasser, denn er wird anschließend durstiger sein. Viele Formen also der Neugier unserer Gegenwart machen uns nicht hoffnungsfroh und zukunftsoffen, sondern sie überfordern uns. Dies können wir leicht verstehen, wenn wir uns die jungen Kinder anschauen, deren Neugier uns als Eltern, als Paten und als Großeltern immer wieder neu zum Lachen bringt. Welche Lebensfreude, welches Dringen ins Leben hinein, welche Neugier bestimmt solche jungen Menschen? Ich erinnere mich, wie wir vor einiger Zeit in unserem Garten Freunde mit kleinen Kindern empfingen. Und ein ganz kleiner, der noch nicht richtig stehen konnte, entdeckte unseren Getränkekühler mit den Kühlelementen und seine Neugier war geweckt. Und er musste dieses neue, unbekannte Wesen des Eiskühlers entdecken und griff danach, weil er es haben wollte. Und dann fühlte er den Schmerz der Kälte und ließ es wieder los. Und so ging es 10-mal hin und her in der Frustration von loslassen müssen und haben können und damit Schmerz erleiden, musste er neugierig erfahren, was eine ambivalente Erfahrung von Besitz ist. Wenn ich es habe, tut es weh, wenn ich es nicht habe, vermisse ich es. Herrlich, die Neugier von Kindern. Und diese Neugier brauchen wir als Menschen, um lebensgewandt zu werden. So nur können wir die Welt erobern, so nur ertasten, was macht uns Schmerzen, was bringt uns weiter, was ist lösungsführend und was bringt uns neue Probleme. Aber es ist gar keine Frage, Neugier und Herausforderung ist nicht schon an sich heilvoll. Wenn ein kleines Kind an einer Schnur einen Knoten sieht, dann ist es neugierig, wie es das Problem löst. Wenn aber vor lauter Knoten keine Schnur mehr zu erkennen ist, wenn das Spielzeug zu kompliziert ist für sein Alter, dann weckt es nicht mehr Neugier, sondern Frustration, Tränen, Aggression und Enttäuschung. Irgendwo auf der Strecke unseres Lebens hat sich unsere Neugier ein wenig verschlissen. Bei einigen war es sicherlich ein zu wenig an Reizen und Herausforderungen. Bei vielen von uns war es ein zu viel. Wenn sich zu viele Herausforderungen, Probleme, Überforderungen anhäufen, dann wird uns die Zukunft eng. Die 1000 Türen unserer Zukunft reduzieren sich und mancher fühlt sich so wie in einem Gang mit 1000 Türen, die alle verschlossen sind. Und seine Neugierde, was dahinter ist, nutzt sich ab, wenn sich keine Tür mehr öffnet. Wo ist unsere Neugier geblieben? Wo die Fähigkeit zu hoffen, aufzubrechen, in ein neues Land neue Möglichkeiten zu erschließen? Und bevor wir jetzt meinen, ich würde mich den Älteren unter uns zuwenden, diese Frage stellt sich auch für unsere junge Generation. Für sie noch viel dringlicher vielleicht, weil man es ihnen nicht leicht zuschreibt. Wie wenige Abiturienten können sagen, wo sie sich selbst in 10 Jahren sehen. Wie wenige junge Menschen wissen, wohin sie aufbrechen. Wie oft habe ich Studenten in meiner Sprechstunde, denen es nicht an Begabung fehlt, sondern an Perspektive und Selbstzutrauen. Was brauchen wir, um neugierig zu werden, um neugierig zu bleiben? Unser Predigttext führt uns in das Alte Testament zu Jesaja 43, wo Gott durch den Propheten Jesaja zu einem Volk spricht, das alle Hoffnung und Neugier verloren hat durch Krieg, Verschleppung, Gefangenschaft, Fremdbestimmung und Leid. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Brauchen wir einfach nur den Appell zum Aufbruch und zur Hoffnung? Müssen wir nur ermahnt werden? Muss man an unseren Willen appellieren? Ganz so einfach ist es nicht mit der Hoffnung. Um hoffen zu können und Neues zu entdecken, muss mir nicht nur die Zukunft vor Augen gestellt werden, sondern ich muss auch ein neues Verhältnis zu meiner Vergangenheit bekommen. Niemand, der seine erste Schöpfung verdrängt, kann die Entdeckung einer neuen Schöpfung machen. Niemand, der mit seiner Vergangenheit hadert, findet die offene Tür in die Zukunft. Ohne die Klärung unseres Woher gibt es keine Orientierung hin zum Wohin. Und daran liegt es, dass selbst junge Menschen, die die Mehrheit ihrer Tage noch vor sich haben, hoffnungslos sein können. Jahre haben sie, aber sie haben nicht die erlöste und zuversichtliche Vergangenheit. Wir müssen mit unserer Vergangenheit ins Klare kommen. Warum sind wir überlastet? Nicht nur, weil wir zu viel Aufgaben haben. Nicht nur, weil wir zu wenig Kräfte haben. Auch die Älteren unter uns sind nicht nur deshalb schwach, weil die Kräfte abnehmen, sondern oft, weil wir zu viel Ballast aus unserer Vergangenheit mit uns schleppen. Denken wir an all das, was wir heute noch Menschen nachtragen in unserer Vergangenheit. Wer trägt da, wenn wir nachtragen? Denken wir an all die Kränkungen, die wir mit uns schleppen, an all die Trauer, die wir nicht loslassen wollen oder nie zugelassen haben. Ich erinnere mich daran, wie ich es erlebte, dass eine 60-jährige Frau plötzlich in der Kaffeerunde mit ihrer Mutter irgendwelche Probleme ihrer Kindheit so vorwurfsvoll äußerte, als wären sie gerade erst passiert. Wer Vergangenheit nicht loslassen kann, der kann Zukunft nicht ergreifen. Aber wie komme ich dahin, dass ich loslassen kann? Nun, dazu muss ich erlöst werden. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So beginnt schon das Kapitel 43. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Uns fallen sicherlich viele Musikstücke ein, bis hin in die Popkultur, wie da Brücken über reißende Ströme gebaut werden und Schiffe für das offene Meer uns angeboten werden. Es fasziniert uns dieses Motiv, dass uns jemand zusagt, bei uns zu sein und mit uns die Not zu tragen. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Warum wollen wir unsere Neugier wecken lassen durch den Blick auf einen Gekreuzigten, einen Hingerichteten? Nun, weil er alle unsere Probleme geteilt hat. Es ist nämlich keine Lösung für unsere Vergangenheit, dass wir die Abgründe und Schatten, dass wir die Lasten und Aggressionen, die in uns sind, einfach nur verdrängen wollen. Wer verdrängt, der potenziert ja das Problem. Wir haben einen Gott, der zu uns kommt, um unsere Vergangenheit und Gegenwart mit uns zu tragen, mit uns zu leiden, all das, was uns die Hoffnung genommen hat. Wir haben die Zusage der Begleitung. Und wie wichtig ist das auch für unsere jungen Menschen heute, dass wir nicht nur Programme in den Raum stellen der Bildungspolitik, dass wir nicht nur die Inklusion und die Einbeziehung aller und eines jeden fordern, sondern dass wir sie ermöglichen durch Gemeinschaft und Begleitung. Was junge Menschen brauchen, ist die Begleitung durch Wasser und Feuer. Das, was wir alle brauchen, ist, dass wir uns als Gemeinschaft den Weg bereiten. Und wer hätte es nicht schon erfahren, dass er in einem Konzert sitzt, dass er einen so festlichen Gottesdienst erlebt und plötzlich während eines Chorals, während eines Musikstücks, während einer Bibelstelle oder des gemeinsamen Glaubensbekenntnisses so stark gesprochen, wird er hineingenommen in die Gemeinschaft derer, die sich ermutigen und trösten lassen. Und da sind wir bei dem eigentlichen Punkt. Wie gewinnen wir Neugier weit wieder? Wir können es nur in Gemeinschaft tun und wir können es nur durch Beziehung, Zuwendung und Anerkennung tun. so wie ein kleines Kind sich nur vital entwickeln kann, wenn es die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Nächsten erfährt. So geht es jeder und jedem von uns. Und so beginnt dieses Kapitel mit dem unglaublichen Satz: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, habe ich alles für dich gegeben. Wir lernen Vertrauen und wir lernen Hoffnung nur in Zuwendung und Wertschätzung. Und ich weiß, viele von uns könnten gegenwärtig niemanden nennen, der sie wertschätzt. Viele von uns leiden an der Einsamkeit oder wo sie Familien haben, am nicht verstanden werden. Und deshalb ist der Glaube für unser Leben eine so wichtige Säule. Es klingt unglaublich, dass hier ein Gott in der zweiten Person Singular sagt, weil du für mich so wertvoll bist. Und kein Mensch könnte es einlösen. Aber das ist die Gewalt des Glaubens, dass jede und jeder von uns eine unendliche Wertschätzung erfährt. Alleine durch Gottes Zuwendung. Weil du für mich so wertvoll bist, habe ich nicht dies und jenes für dich gegeben, sondern wie uns das Evangelium sagt, hat sich Gott selbst für uns gegeben. Wir können nicht im Mindesten ahnen, wie viel Leid, Trauer und Hoffnungslosigkeit in der Summe all der Anwesenden in dieser Kirche vereint ist. Und es gibt einen lebendigen Gott, der jede und jeden von uns anspricht und sagt: Ich möchte dich neugierig machen auf das Leben. Ich möchte dir die Tür in die Zukunft öffnen. Und was alles unerlöst ist an deiner alten Schöpfung, möchte ich dir schenken in Zuwendung und Gemeinschaft. Das ist Gemeinde. Das ist im besten Falle Gottesdienst, wenn wir uns daran gegenseitig singend, betend und predigend erinnern. Es gibt einen Gott, der dich als das Geschenk ansieht, das er sich selber gemacht hat. Denn nur der, der wirklich ergriffen ist, kann auch selbst loslassen. Nur wenn ich geliebt bin, lerne ich zu vertrauen. Und nur wenn ich vertrauen kann, dann kann ich auch wieder hoffen. Wie viel Lasten fallen von uns ab, wenn wir neugierig werden auf das, was als erstes über unserem Leben stand. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich, wie wir es in der Kindertaufe praktizieren, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Von dem himmlischen Vater an der Hand genommen zu werden. Das versöhnt mit der Vergangenheit. Das macht Mut. Von seinem Sohn gesagt bekommen, dass wir ihm alles wert sind, sein eigenes Leben. Das macht neugierig auf unsere Zukunft. Und sind wir jung und haben unser ganzes irdisches Leben vor uns? Oder ist es eher das Alter, die Krankheit, das Loslassen, die uns herausfordern? Lasst uns neugierig sein auf das Leben, das vor uns liegt. Die Schriftlesung hat begonnen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und vielleicht hat sich jemand gefragt, wieso denn der Anfang? Wann kommt denn die Fortsetzung? Eben, die Fortsetzung seid ihr. Das Evangelium Jesu Christi ist nicht zu Ende geschrieben. Wir sind der Brief Christi, den er weiterschreibt. Und wie oft habe ich es erlebt, dass Menschen es sich selber sagen lassen und dann gehen sie in ihre Kontexte zurück und sagen nichts anderes als das, was ihnen zugesprochen wurde. Eine solche bedingungslose Wertschätzung und Zuwendung, die nicht verdrängt und kompensiert, sondern alles benennt, aber erlösend versöhnt. Und es steckt andere an. Lasst uns einander neugierig machen. Auf den Glauben, auf die Liebe, auf die Hoffnung.